Blau-Schwarz Berlin, der Literaturpodcast aus der Stabi.
Wir sind Ludwig Lohmann
und Maria-Christina Piwowarski.
Und einmal im Monat treffen wir uns und reden über die Bücher, die uns in letzter Zeit beschäftigt
und begeistert haben.
Blau-Schwarz Berlin, der Literaturpodcast.
Live aus der Staatsbibliothek Berlin. Einen wunderschönen guten Abend, herzlich willkommen zu Folge 72 Blau-Schwarz Berlin, der Literaturpodcast aus der Stabi. Schön, dass ihr alle zu uns kommt und euch langsam einschaltet.
Guten Abend.
Zu einem neuen Buchgespräch, Literatur an Grauburgunde.
Das war mein Stichwort.
Das war dein Stichwort. Und während Ludwig die gute Flasche öffnet, wundert ihr euch vielleicht, warum es schon wieder ein bisschen anders aussieht, da wo wir gerade in der Stabi sind? Und da gibt es eine gute Geschichte dazu, oder?
Also erstmal, wir sind in der Stabi. Wir wissen aber nicht genau, wo. Wir wurden abgeholt am Eingang und dann sind wir eine Dreiviertelstunde durch alle möglichen Gänge gelaufen und hoch und runter und Treppen. Also wir werden
viele
hier
Treppen
niemals wieder rausfinden, weil wir sind hier in einem Trakt hinter einem Lesesaal, in einem Raum, der gerade gar nicht so richtig genutzt wird, aber wo ab Ende des Jahres, das ist jetzt die Deadline, Vincent,
Druck.
Ab Ende des Jahres soll hier ein öffentlich zugängliches Podcast-Studio entstehen, also wo jeder, auch ohne etwas dafür bezahlen zu müssen, Podcast produzieren kann, in diesem Raum hier wahrscheinlich.
Das ist ziemlich gut von der Akustik her. Ihr könnt
Hört
gerne
ihr uns
mal
gut?
sagen,
klack, klack. Ja.
Weil das wirklich so das erste Mal ist, dass wir hier testen.
Einen sehr guten Akustiktest, pass mal auf. Also Philharmonie ist nichts dagegen.
Aber lasst uns doch gerne auch mal wissen, ob ihr gut hört und ob ihr das hier vielleicht sogar noch besser versteht als in dem Raum, in dem wir sonst so sind.
Oder ob ihr das mit dem Fenster im Hintergrund schöner findet, mit dem Blick auf unter den Linden und so.
Halt nicht mehr super, sind schon die ersten Kommentare, die uns erreichen. Vielen Dank dafür, genau. Und dass man sich in dieses Podcast-Studio dann sozusagen einmieten und uns nacheifern kann. Das haben wir jetzt ja schon gesagt.
Genau, dann könnt ihr euch so Grün-Rot Potsdam nennen oder irgendwas.
Ja, und über andere Bücher sprechen als wir zum Beispiel oder über ganz andere großartige Projekte. Und was uns auch noch auf der Seele liegt, ist, dass wir uns sehr freuen würden, wenn ihr am 4.4. zur Langnacht der Bibliotheken in diese großartige Stabi Berlin kommt. Da gibt es nämlich so allerhand, was euch da geboten wird. Die ganze Nacht hindurch Escape Games und es wird im Kulturwerk eine neue Ausstellung eröffnet und es wird ganz viel zu entdecken geben. Und unter anderem machen wir Punkt 20 Uhr eine Live-Podcast-Folge mit Publikum. Haben wir letztens schon angedeutet und wir schicken euch auf jeden Fall auch später nochmal den Link in die Stories. Da würden wir uns sehr freuen, euch zu sehen. Dann gehen wir auch wieder in den alten Raum, weil der hier ist akustisch toll, aber ein bisschen eng. Aber hier wird die Lyrik gut klingen.
Das ist ja eine Überleitung.
Als hätte ich es gelernt.
Ja, Lyrik.
Der Wein ist
Lyrik.
Übrigens hervorragend.
Dankeschön. Vier Jahreszeiten aus
Vielen
der Pfalz.
Dank.
Ja, der hat schon heute Mittag so gut geschmeckt.
Bessie.
Vorgestern war ja Indie Book Day.
Ja.
Das ist ja mein liebster Feiertag überhaupt, einer auch.
Einer meiner liebsten Feiertage.
Oder mein Geburtstag.
Ja, dein Geburtstag ist mir noch lieber.
Ja. Na gut. Und zwar zum Indie Book Day, da darf man ja immer Indie Book Days kaufen, das restliche Jahr über auch, aber da ganz besonders. Und deswegen habe ich jetzt auch Lyrik aus einem Indie-Verlag, Bolland und Quist, Azur. Also die Edition Azur. Und zwar Frida Paris, Nachwasser. Das ist ein Lyrik-Debüt von der Frida Paris. Und das hat letztes Jahr den österreichischen Buchpreis in der Kategorie Debüt gewonnen. Also sehr, sehr hoch dekoriert. Und eigentlich ist das so ein Langgedicht, in dem das Lyrische ist, sich mit dem Nachlass von Friederike Mayröcker auseinandersetzt und alle möglichen Schnipsel so zusammenlegt. Und weil ich jetzt ja nicht dieses eine Langgedicht vorlesen
kann. So viel Zeit haben wir bei aller Liebe nicht.
Vorlesen kann, was ich natürlich sehr gern machen würde, mache ich etwas, was Frida Paris in diesem Buch auch macht. Sie samplet so ein bisschen. Also sie nimmt so verschiedene Textschnipsel und legt die neu zusammen. Und ich habe mir gedacht, das ist jetzt so eine Premiere hier bei uns im Podcast, glaube ich. Haben wir das schon mal gemacht? Weiß ich nicht. Ich nehme auch einfach meine Lieblingstextstellen und schnipsel die neu.
Sample Frida Paris.
Und sample Frida Paris. Es gibt sogar eine Stelle, wo Friederike Mayröcker auch dabei ist. Die einzige Regel, die ich mir auferlegt habe, ist, dass ich nichts an der Chronologie ändere. Also es ist so ein bisschen der Reihe nach die schönsten Sätze aus Nachwasser von Frida Paris. Okay, ich fange jetzt an. Ja. Ne? Sind alle auf ihren Sitz? Ja, okay. Also, Frida Paris, Nachwasser, Ludwig Lohmann Remix. Ich schreibe. Ein Satz kann eine Rückseite haben, eine ihm zugrunde liegende Geografie, etwa die einer Kindheit oder die Biografie eines geliebten Menschen. Vielleicht ist dieser Text eine Auffaltung. Das Finden meiner Verbindungsstücke, Knoten oder Lotsenpunkte, Quellenstellen. Ist euch, LeserInnen, überlassen, ich möchte euch zu tun geben, statt nur zu unterhalten. Stellenweise wisst ihr schätzungsweise mehr als ich, und doch hoffe ich euch andernorts zu überraschen. Jederzeit könnt ihr den Text verlassen, pausieren oder wiederkehren, entgegen meiner Nummerierungen. Und damit willkommen im Text. Mein Langgedicht. Ich war nicht vorbereitet auf jene Umarmung der Wörter. Ich schrieb von einer frühen Hinwendung zu allem, was glänzt. Ebenso fühle ich mich hingezogen zu allem, was fehlt. Vielleicht ist dieses Buch nichts anderes als ein einziger, lebenslanger Satz, an dem ich hafte, hoffe, er möge irgendwann auf jemanden zuhalten. Ich glaube an Bezugnahme und Montage, damit nie nur eine große Erzählung entsteht, sondern eine Auffaltung. Nach außen bin ich geschmückt gewesen, in mir war ständig Nachmittag oder Herbst. Ich ockerte, ohne dass es sichtbar gewesen wäre. Dies ist ein Gedicht ohne Dach. Diese Rückseitenhinwendung, als würde es mich einkleiden in Behutsamkeit. Dies ist Schreiben. Erlebtes, Erliebtes, Verschieben. Ich zerrte ein Blatt aus einem Berg von Papier und fand darauf verführerische Wildnisse, Friederike Mayröcke. Mhm. Wie weit gehst du für Schönes? Weit. Zu weit. Blätter misswert zu. Nach dem Nachwasser bin ich durchsichtig wie nach einem Freibadbesuch, müde, hungrig, vielleicht etwas vom Tag im Haar. Dies ist Dichten, Aktualisieren, genau sein, behutsam. Herzland. Ein Telefonat mit Maria, 19.06.2023. Ich weiß jetzt, Marias Stimme und meine eigenen Rückseiten wachsen. Das Gefühl, mich selber zu fluten, Text mit zu vielen Fäden. Man benötigt jedenfalls einen Papierkran für den ganzen Papierkram. Nachwasser. Ab dieser Stelle steht das Wort als Raum, den es hervorbringt. Dies ist ein Gedicht über Kommunikation, bevor es Bildschirme gab. Text wie ein versehrtes Gebiet. Einmal schrieb ich, jeder Text hat eine Mutter.
Oh, so schön. Gut. Und so schön gesampelt auch. Es ist tatsächlich, also gar nicht, wirkt gar nicht, als hättest du was rausextrahiert, sondern wirkt als Lyrik tatsächlich.
Ja, das macht auch total Spaß. Hm. Und sie nennt auch Friederike Mayröcke so ihre große Textmutter.
Ja.
So als Monument. Hm. Das hat viel Spaß gemacht, diese Lyrik zu lesen von Frida Paris. Nach Wasser kann ich allen empfehlen, ein bisschen in das Textbergwerk hineinzutauchen und sich schöne Sachen daraus zu bildhauern.
Ja. Ich habe heute ja nur Indie-Books mitgebracht.
Wow, wie
vorbildlich. Streberhaft, oder?
Ja,
aber du hast einen Indie-Book-Post gemacht und ich habe am Indie-Book-Day keinen Post gemacht und ich dachte, ich mache es jetzt so wieder gut sozusagen. Und das Erste, was ich mitgebracht habe, und ich muss, glaube ich, ganz kurz sagen, ich habe mich so ein bisschen wie überrascht gefühlt, weil ich über die letzten essayhaften oder Essay-Texte ganz vergessen habe, was Christine Koschmider für eine großartige Romanautorin ist. Und ich habe jetzt ihre Frühjahrskollektion gelesen, die bei Kanon erschienen ist. Ich glaube, wir haben seit dem Bachmann-Wettbewerb, als sie in Klagenfurt einen Ausschnitt davon gelesen hat, bin ich scharf darauf, dieses Buch zu lesen.
Interessanter Verlag. Jetzt,
kennst du? Mach keine Witze. Jetzt ist es erschienen und sieht übrigens auch ganz großartig aus, finde ich. Und ich habe mich total gefreut, diesen kurzen Auszug, den sie da gelesen hat in Klagenfurt, jetzt sozusagen in diesem großen Roman nochmal entdecken zu können. Und dieser große Roman spielt in den 60er Jahren und erzählt die Geschichte einer Familie, Lilo, Harry und die Tochter Reni, die in den 60ern in Hessen eigentlich so ein Wirtschaftswunderleben führen, was vor allem Lilo zu verdanken ist, die so eine ziemliche Macherin von einer Frau ist, die also eine Modeboutique hat, die eine eigene Kollektion entworfen hat, die sie so ein bisschen berühmt gemacht hat und die jetzt eigentlich daran arbeitet, Bademoden für die reife Frau zu entwickeln, die formbeständig und trotzdem elastisch sind und sozusagen der neue Renner werden sollen. Kunstfasern, die gerade entdeckt werden und entwickelt wurden, sind hier ein großes Thema und damit will sie den nierenförmigen Pool hinterm Haus finanzieren. Das ist so ein bisschen das Setting. Harry macht Fahrten zu Kriegsgräbern in Frankreich. Also der begleitet so Familien, Witwen, Waisenkindern zu den Kriegsgräbern in Frankreich und kümmert sich sozusagen so ein bisschen um die Hinterbliebenen.
War der auch Soldat?
Nee, das spielt jetzt so keine Rolle eigentlich. Okay. Er war was anderes. Harry und Lilo kennen sich nämlich schon ziemlich lange. Und das ist so ein bisschen diese wahnsinnig tiefe, unfassbar großartig recherchierte Dynamik, die Christine Koschmider in diesen Text bringt. Sie erzählt also von dieser Familie, denen es erstmal ganz toll geht. Nach außen haben sie es so sehr geschafft, sind in ihrem Designer-Bungalow zu Hause und kriegen ihre Dinge sozusagen in den Griff. Und es entwickelt sich aber eine ganz tiefe Spur, die sich dahin legt, dass die beiden sich in Litzmannstadt kennengelernt haben. Das ist von Deutschen besetzten Polen.
Da gab es ein Ghetto, oder?
Genau, Lodge gewesen oder wie man in Polen sagen würde, Wutsch. Wo es eben wahnsinnig tiefe Verwicklung in der Zwangsarbeit zur Modeindustrie sozusagen gibt. Und das hat Christine Koschmider auf so eine lustvolle, toll erzählte, soghafte, spannende Weise, verbunden mit ganz, ganz enormen Fakten um eine Generation, die in den 60ern sozusagen in irgendeiner Form schon auf der Welt und oft eben auch beteiligt war und andererseits jetzt in diesem großen Drang ist, eigentlich alles vergessen zu wollen, sich nicht mehr erinnern zu wollen, keine Fragen beantworten zu wollen und dass Lilo, die natürlich Lieselotte heißt, sozusagen ihre ersten Gehversuche gemacht hat mit Mode, die in den Ghetto-Werkstätten in Zwangsarbeit geschaffen wurde. Daran möchte sie natürlich auch ungern erinnert werden. Und jetzt gibt es eine dritte spannende Figur in dieser Familienkonstellation und das ist die Tochter Reni Renate, die als Mannequin, ich glaube, man muss Mannequin sagen oder vielleicht sogar Mannequin, also man muss es, glaube ich, irgendwie,
Mannequin.
Man sagt nicht Model, sie ist auf jeden Fall Mannequin und sie schafft es jetzt als eine der ersten Mannequins in Deutschland sozusagen so halbwegs davon zu leben, also immer noch weit, weit entfernt von irgendwelchen Topmodels der 90er oder sowas. Aber sie hat eine Beziehung zu einem Fred, der hat eine Modenschaufirma und das ist auch so ein bisschen so eine Zweckbeziehung, die sie da führt. Und sie hat vor allem ihren Körper wahnsinnig unter Kontrolle. Sie fährt mit ihm irgendwie nach Südfrankreich und dann hausen sie ganz billig, aber fühlen sich, als hätten sie so das große Luxusleben an der Côte d'Azur. Und sie liegt am Strand und isst den ganzen Tag nichts anderes als in Orangensaft getränkte Wattebällchen, weil sie versucht, ihren Hunger zu unterdrücken, weil sie natürlich vor allem ganz, ganz dünn bleiben muss. Und dieses Funktionieren, was Reni in dieser Modebranche hat, wo sie ja sozusagen auch auf einem ganz anderen, aber verwandten Grad, auf einem anderen Pol des gleichen Grades der Mutter ist, also die Mutter, die mit Mode arbeitet und Reni, die sozusagen Mode präsentiert, da entspinnt sich über die Vergangenheit eben eine ganz, ganz große Dynamik, die dieser Familie den Spiegel vorhält und sehr uns auch den Spiegel vorhält über die Sachen, die wir damals irgendwie scheinbar mit Zwang vergessen wollten und über die wir uns ja heute auch gerne noch keine Gedanken machen. Ich glaube, es gibt viele Leute, die schon mehr darüber wussten als ich. Ich habe mich mit dem noch bis zu diesem Roman von Christine Koschmider gar nicht gut beschäftigt, habe ich festgestellt. Also es geht dann auch um Josef Neckermann, es geht um Warenhäuser, die den jüdischen BesitzerInnen, ich weiß nicht, ob es gendern muss, wahrscheinlich nicht, den jüdischen Besitzern quasi weggenommen wurden und dann einfach weitergeführt wurden. Es geht um Modefirmen, die sich ganz früh freiwillig deklariert haben als judenfreie Produktionsstätten und so weiter und irgendwelche Abzeichen haben wollten, in denen sie möglichst schnell, möglichst arisch daherkommen und die alle über den Zweiten Weltkrieg und die Nazizeit hinaus einfach weiter ihre Stoffe verkaufen konnten. Und Christine Koschmider schafft es ganz, ganz großartig, diese Stimmung einzufangen, diese Atmosphäre einzufangen, auch diese Lilo einzufangen, die ja eine große Sympathieträgerin ist, auch in ihrem Wunsch. Also die liebt Mode, die findet Mode einfach auch wahnsinnig faszinierend. Und das, was sich da gerade Neues entwickelt, ich meine, wir sind immer noch in einer Zeit, da sind so, keine Ahnung, Zwangskorsetts und Stützdinger für Frauen irgendwie noch gar nicht so lange her. Und das ist auch ein riesengroßes Befreien, was da eigentlich stattfinden könnte. Aber es führt halt in dieser Spirale des nicht ausgesprochenen und nicht aufgearbeiteten in so einen ziemlich düsteren Sumpf. Und das gleichzeitig so soghaft und bildreich und an den Figuren sehr, sehr eng zu erzählen. Also diese Familie ist sozusagen der Dreh- und Angelpunkt, an dem sich
der Nukleus,
diese ganze Geschichte der nicht aufgearbeiteten Modegeschichte auch entspinnt und entzündet schlussendlich auch. Und da bleibt man mit großer Begeisterung und großem Staunen dran und fühlt auch mit den Figuren, die einem unsympathisch sind, am Ende irgendwie wahnsinnig toll mit. Also ich finde, Christine Koschmider ist da was wirklich Großartiges, also gelungen recherchetechnisch und aber eben vor allem auch so erzählerisch. Es ist ein wirklich großartiges
Aber die drei Figuren
Werk.
Sind schon erfunden. So.
Ja. Und dass Harry dann irgendwann überredet wird, bei diesen Kriegsgräberfahrten aufzuhören und bei Neckermann anzufangen, der dann auch Reisen in die DDR macht, wo es ganz interessant auch um Produktionsbedingungen in der DDR geht, um den Handel also eigentlich geht es um Ausbeutung auch. Es geht ganz viel um Mode und Ausbeutung. Und andererseits schafft Christine Koschmider es aber eben auch, Mode und diese ganze politische Bedeutung, also was es auch bedeutet, dass diese Reni sich irgendwann von ihrem BH löst, ja, ich meine, wir sind in den 60ern, ja, und das hat so eine ganz große Bandbreite und trotzdem schafft sie es wirklich, da auch in die Tiefe zu gehen und das finde ich ein ganz, ganz großartiges Werk. Frühjahrskollektion von Christine Koschmider bei Kanon. Ja, das finde ich, sollten nicht nur in diesem Frühjahr alle lesen.
Meine Oma hat auch in der Textilindustrie im Erzgebirge gearbeitet und es wurde dann nach der Wende alles komplett platt gemacht. Gab's, also die haben richtig, richtig viel genäht. Es gibt jetzt gar nichts mehr.
Ja, es gibt ja vielen Läden im Osten, so vielen Produktionsstätten.
Oder auch, in den 20er Jahren gab es auch in Berlin ganz viel so diese Textilhäuser, weil alles jüdisch da am im KTW,
und dann haben es irgendwelche Deutschen übernommen und es kommt halt auch wahnsinnig viel zutage, wie viel dann wirklich in Zwangsarbeit, in Ghettos, wie auch natürlich die Kleidung der sozusagen Inhaftierten benutzt wurde, um daraus was Neues zu machen. Also wie diese ganze Kette, wie diese ganze Modeschöpfung, wie die dann umgearbeitet wurden und so. Und auch, also Lilo hat eine wahnsinnig interessante Vergangenheit, auch jenseits der Mode, wo es tatsächlich auch um Menschen geht, das möchte ich jetzt aber gar nicht erzählen, ich finde, das müsst ihr alles selber lesen, aber Menschen, die sozusagen umgelabelt wurden. Und
die dann nicht mehr jüdisch waren oder die dann...
Nee, schön wäre es gewesen, aber die hat sozusagen... Ich möchte das jetzt nicht erzählen, weil ich finde, das muss man selber lesen. Aber also da gibt es durchaus eine große... Also wenn man über diesen Kunstfaserbegriff spricht und über dieses Etiketten drauf machen und so weiter, dann ist eben Lilos Vergangenheit, glaube ich, keine zufällig gewählte. Und das hat Christine Koschmider ganz toll gemacht. Und ich finde, das muss man aber sich selber beim Lesen erschließen. So, Frühjahrskollektion von Christine Koschmider.
Du kennst ja schon ziemlich viel von Christine Koschmiders Werk. Findest du, das ist jetzt ihr Bestes bisher?
Kann man das sagen? Das ist eine gute Frage, ehrlich gesagt. Weil es so,
manchmal gibt es ja so eine Entwicklung, dann ist jedes für das Neue das Beste.
Nee, also... Ich glaube, dass das zum Beispiel mit so Werken wie den beiden letzten, also wie mit den beiden letzten essayartigen Werken, ist es überhaupt nicht zu vergleichen. Mhm. Und ich finde, dass auch ihre Romane
Ist erzählerisch, meinst du?
Es ist ein Roman. Und das, was sie, und der Rest.
Bei Twice stand ja auch Roman drauf.
Ja, aber
das war vielleicht auch Ein bisschen sehr, ja, sehr geweitet, dieser Begriff.
Ich glaube auch. Und die sind auch, finde ich, überhaupt nicht vergleichbar. Und trotzdem kennt man, also man kann ihren Ton erkennen. Mhm. Und wenn man den mag, dann wird man hier sehr glücklich. Und trotzdem bin ich vor allem wahnsinnig beeindruckt von dieser Rechercheleistung. Mhm. Also ich habe so viel über Stoffe gelernt und über Geschichte. Also man geht sozusagen mit diesem Harry auf so eine Kriegsgräberfahrt in so einem Reisebus mit haufenweise Hinterbliebenen, die... Also auch die unglaublichsten und natürlich total realistischen Figuren werden da gezeichnet von Leuten, die eben zu den gefallenen Soldaten an die Westfront fahren, um die zu besuchen, zu so einer Kaffeefahrt und sich dann hinterher hinsetzen und sich irgendwelche französischen Bockwürste reinpfeifen, als wäre das jetzt die neue Sonntagsfahrt. Und gar kein Bewusstsein da ist für das, was diese Soldaten da ja auch getan und verbrochen haben, weil das natürlich irgendwie in diesem ganzen Kontext... Also es ist einfach ein sehr lebendiges Bild dieser Zeit, dieser 60er Jahre. Das war die Zeit, wo gerade die Auschwitz-Prozesse haben gerade begonnen. Also wenn man sich da sehr reinversenkt, dann lernt man, also ich habe keinen Roman, an den ich mich jetzt spontan erinnern konnte, wo ich so präsent nur in den 60ern war. Der spielt irgendwie auf einer Ebene von, ich weiß nicht, 2 oder 3 Jahren vielleicht. Und man ist ganz, ganz tief in dieser Zeit drin. Und das ist, glaube ich, vor allem... dieser Recherche und dieser großartigen Erzählleistung zu verdanken. Ich finde, an Neuerscheinung ist das ihr bestes Buch. Wie soll ich es sonst sagen?
Cool, macht auf jeden Fall Lust.
Ja, now you.
Schön. Mhm. Ja, ich darf es auch noch lesen. Ich freue mich auch noch sehr drauf. Ja.
Und es geht auch ganz schnell. Es hat mich total überrascht. Ich dachte erst, ich muss mir mehr Zeit dafür nehmen, weil das... Vielleicht irgendwie, ich habe nicht so den leichtesten Zugang zu Modethemen und habe dann aber festgestellt, es ist einfach, ich konnte gar nicht aufhören.
Ja. Ich so anprobiert und hat Enjoy. Gepasst.
Enjoy. Guter Satz in dem Kontext.
Merken wir uns. Jetzt machen wir weiter mit einer Autorin, die ich vorher noch gar nicht kannte, Amira Ben Saoud. Kanntest du die vorher?
Was hat sie vorher geschrieben?
Nix halt.
Ach so.
Das ist ihr Debüt.
Woher sie hat sollte vorher, ich sie denn dann kennen?
Sie ist Kulturredakteurin beim Standard. Na, weiß ich nicht.
Ja,
das war einfach eine nicht so gute Überleitung.
Eine Fangfrage.
Genau. Und ich würde dich gerne mal fragen, wie du das Cover findest. Also der Roman heißt Schweben, ist bei Tschollner erschienen.
Ich möchte diese Frisur.
Kannst du das ein kleines bisschen...
Das ist ein sehr schöner, dutten, französischer, tiefer Knoten.
Beschreiben das, so, was du so siehst?
Der
so.
Sieht schön aus. Ansonsten gibt es darüber eine große Wolke und einen ziemlich grafischen Blick auf Architektur in Bergen. Hm. Merkwürdige Architektur.
Ja.
Das könnte eine Dystopie sein.
Ja, sehr gut.
Danke. Ja. Es könnte eine Dystopie sein in so einer perfekten gated Community.
Mhm.
Ich habe es wirklich nicht gelesen, ich habe auch nicht drüber
gelesen. Okay. Aber findest du es ein schönes Cover?
Das finde ich so eine schwierige Frage. Ich
würde es dich ansprechen als...
Ich würde es jetzt nicht des Covers wegen nicht kaufen.
Ja.
Ich habe ein bisschen immer ein Problem mit Frauen von hinten.
Ja.
Aber auch nur, weil ich sie sehr häufig gesehen habe. Aber die finde ich jetzt sehr hübsch. Kannst du mir kurz sagen, woher die Grafik ist?
Das ist nämlich das Lustige. Das ist eine KI. Das hat eine KI gemacht, das Cover.
Annika Landsteiners Roman bei Fischer hat auch eine KI gemacht.
Ich zeige sie mal kurz so in die Kamera. Und das hat ein Designbüro gemacht, Anzinger und Rasp, die relativ viele Cover so im deutschen Buchmarkt machen und auf der Basis einer KI. Also man muss die ja immer so füttern, auch mit sehr guten Anweisungen. Und ich finde, das ist hier, ich habe noch nie so ein gutes KI-Cover gesehen. Also ich finde es tatsächlich sehr, sehr gelungen.
Sieht aus wie ein Gemälde, oder?
Ja. Also
wie ein futuristisches.
Das ist leider gut. genau, also ich arbeite ja nebenbei noch so ein bisschen in einem Verlag und wir haben da lange drüber diskutiert und leider geht das da gerade in so eine Richtung, dass da jetzt auch schon sehr gute Cover. Aber kommen wir zum Inhalt von Amira Ben Saouds Debütroman Schweben. Und zwar, da geht es um eine Siedlung. Der Handlungsort ist eine Siedlung in einer Welt, die, ich habe mir das so vorgestellt, wie nach einer Klimakatastrophe oder sowas. Also du warst gar nicht so falsch mit deiner Dystopie.
Nahe,
ja. Und ich hatte auch ein bisschen so Assoziationen. Kennst du den Film The Village? Also eine relativ abgeschlossene
Gemeinde. Mit diesen Frauen, mit diesen Umhängen?
Ja, genau, die sowieso Amish People aussehen müssen. Also es ist eine abgeschlossene wie so eine abgeschlossene Siedlung wird es halt genannt, aber es könnte auch wie so eine kleine Stadt sein oder sowas. Ringsrum ist Wald und es ist eine Grenze und man darf diese Grenze nicht übertreten, weil alles dahinter ist tödlich.
Ja.
So, man kann da zwar rauslaufen, aber man wird es nicht lange überleben aus irgendwelchen Gründen. Und es gibt irgendwo auf der Welt auch noch andere Siedlungen und es gibt auch einen Austausch dazwischen, aber die Menschen, die in dieser Siedlung wohnen, können da eigentlich nicht raus.
Und man weiß nicht, was passiert.
Man weiß nicht so richtig, was passiert ist. Also es spielt in so einer Art Climate-Fiction-Dystopie-Zukunft. So. Mhm. Genau, und die Hauptfigur, die Erzählerin, die heißt mal eine Zeit lang Emma.
Okay.
Und die arbeitet als eine, die Begegnungen anbietet. Und das ist erstmal ein bisschen seltsam. Und diese Begegnungen sind, dass andere Menschen sie buchen können, damit sie eine Person darstellt, die sie in irgendeiner Art und Weise vermissen, brauchen, wollen. So, ne? Und das zum Beispiel.
Be smart.
Ja, genau. Also da gibt es zum Beispiel so ein Elternpaar und die Tochter ist abgehauen. Mhm. Und dann bieten sie halt diese, vermeintlich heißt sie Emma, bitten sie, sich so anzuziehen und so zu verhalten. Und dann geht es auch darum, dass sie die Körperform so ein bisschen annimmt, also entweder abnimmt oder zunimmt und die Nägel macht und die Frisur, alles so, sie ist so eine Art Mimikry, um diese Tochter zu spielen. Das macht sie dann immer so ein paar Monate, um diesen Person da irgendwas zu geben. So irgendwie eine
Art geht sie quasi in den Dienst zu so Leuten und bleibt dann als Ersatzfigur für irgendwo.
Genau. Also es ist vielleicht auch so eine Art, ganz spezielle Art von Prostitution, kann man sagen, weil die zum Teil auch körperliche Dienste anbietet. So. Aber das Hauptding ist eigentlich, dass sie die Rolle dieser vermissten Person innerhalb dieses kleinen sozialen Gefüges einnimmt.
In so Identitäten. So.
Genau, ja. Ist ja an sich erstmal schon interessant. Und dann bekommt sie einen Auftrag von einem Jill. Und das ist so ein Mann, der in so einer Behörde arbeitet, die das auch ein bisschen kontrolliert, dass das da alles irgendwie, dass da jeder so seine Rolle erfüllt. Also es wirkt auch so ein bisschen autokratisch alles. Und diesem Jill ist die Freundin abgehauen. Die heißt halt Emma. Mhm. So, die ist angeblich aus der Siedlung abgehauen. So. Und jetzt vermisst der Jill die halt sehr und sagt so, ja, spiel die halt. So. Und diese Emma, die abgehauen ist, die war so ein bisschen komisch. Die hatte immer nur, stand nur in so einem Garten rum und hat ganz viel geschimpft. Und die war so, ja, die so ein schwieriger Charakter irgendwie. Und war auch ganz schwer zu lesen und hat manchmal so ganz irrationale Sachen gemacht und war manchmal ganz liebevoll und dann wieder ganz abweisend und sowas. Und diese Hauptfigur, diese Erzählerin, wo so gar nicht so, also die wechselt die Namen, deswegen ist es schwer, darüber sie zu reden, die nimmt halt alle diese Eigenschaften an. Also auch die, die Jill vielleicht gar nicht so gefallen haben. Also es ist kein rein affirmatives Gefallensprodukt, was sie darstellt, sondern sie alle Ecken und Kanten. Genau, und dadurch gibt es auch ganz viel Streit. Und irgendwann will sie auch abhauen, aber sie kommt irgendwann so sehr in diese Rolle hinein, dass sie halt wie in so einer Art toxischen Beziehung dann auch gefangen ist. Also sie kann überhaupt nicht mehr zu ihrem alten Ich abstrahieren und oder zurückfinden. Und an einer Stelle sagt sie das dann auch, sie weiß eigentlich gar nicht mehr, wer sie ist. Sie hat sich so viel Masken auferlegt.
Weil die Identität so verschwommen ist. Ne?
Und dieses Spiel von, okay, wer bin ich eigentlich? Wer bin ich als private Person? Und wer bin ich in diesem öffentlichen oder in dieser beruflichen Rolle? Das vermischt sich so sehr, dass es halt keine Trennlinie mehr gibt. Also sie geht völlig auf in ihrem Beruf. Und das ist ja schon mal so ein relativ interessanter Diskurs. Und dann passiert irgendwann, dass da fangen die Leute so ganz langsam an zu schweben. Immer mal so ganz kurz nur. Und aber dann auch immer weiter. Und dann gibt es auch so ein paar Jugendliche, die gehen dann so einen Abgrund, der an einer Ecke der Siedlung ist, und versuchen immer so mal kurz über diesen Abgrund zu schweben. Und dann gibt es natürlich welche, die dann auch runterpurzeln, weil sie irgendwie zu weit schweben und sowas. Und dann wird auch so gesagt, ja, irgendwas passiert mit dieser Siedlung. Irgendwie gibt es eine Gefahr, es gibt eine Veränderung, es gibt so eine Anomalie, wird dann auch beschrieben. Und die betrifft auch irgendwann diese vermeintliche Emma. Und diese Emma lernt irgendwann diese originale Emma auch kennen.
Die abgehauen ist.
Ja, genau. Oder denkt sie zumindest. Und dann gibt es wie so eine Art Verwirrspiel, und aber das Ende kann ich jetzt nicht verraten.
Das ist ja meine Herausforderung.
Auf jeden Fall, das ist, Das ist so dieses irgendwie auch ein bisschen extraterrestrische Setting. So, du guckst auch ein bisschen skeptisch gerade.
Nee, ich mag ja Dystopien total gerne. Und ich bin ein großer Fan auch von so Welten, die wir nicht verstehen, was da passiert, weil sie so anders sind als unsere.
Ich sage mal, was ich so daran gut finde. Also ich finde es sehr gut, wie sie so diese toxische Beziehung darstellt. Ja. So dieses, sie darf dann zum Beispiel auch das Haus und diesen Chillness verlassen und sowas. Und er ist wirklich ein sehr unsympathischer Mensch, aber sie bleibt trotzdem da. Das stellt sie sehr gut dar. Und auch dieses, naja, so in so einer Zukunft habe ich mir vorgestellt, so gefangen sein, wo man wirklich nur noch in so kleinen Kapseln eigentlich leben kann oder sowas. Ne? Also ich finde, das ist auch so eine Zukunftsvision, die ich eigentlich teile, weil das ist so ganz große Landstriche auf der Erde halt gibt, wo man halt eigentlich nicht mehr leben kann, weil es so heiß ist, weil da ganz viele Stoffe oder so also Nahrung und Nährstoff und alles fehlen. Und dann gibt es nur so wenige Communities. Und innerhalb dieser Communities herrscht aber so ein sehr autokratisches System. Mhm. Und wie man dann trotzdem so zurechtkommt, das finde ich auch sehr gut. Und das Dritte, diese Vorstellung davon, dass wir uns ein Gegenüber schaffen können, nach dem, wie wir es wollen. So. Also wir sind nicht mehr bereit, als Menschen zu sagen, ja, ich akzeptiere jetzt deine ganzen Unzulänglichkeiten und alle deine Schwächen, sondern ich beauftrage jemanden genau so und so und so zu sein. Auch du kannst natürlich irgendwie auch gegen mich sein, so ein bisschen, aber das beauftrage ich auch. So, keine Ahnung, wie wenn man eine Domina beauftragt, so einzuschlagen. Ne? Genau.
Kontrolle behalten.
Also auch eigentlich in dieser Konfrontation irgendwie eigentlich das eigene Bedürfnis befriedigt sehen. So. Und das ist so eine Art von, sage ich mal, Zivilisationsentwicklung, finde ich, die sie sehr gut beschreibt. So dieses keine Kompromisse mehr eigentlich eingehen wollen, sondern eher so Androiden schaffen. So. Und dann, keine Ahnung, ich sehe das zum Beispiel in Dating-Apps, dass man halt nur genau diese Person raussucht, die irgendwie in das komplette Raster passt von dem, was man sich vorstellt, vom Gegenüber.
Genau, quasi für dich, ne?
Und sie hat es praktisch als Figur so noch eine Spur weitergedreht. Und das finde ich schon
sehr spannend zu wissen, ob es solche Leute gibt, die im Zweifel, keine Ahnung, ne, wenn du...
Ja, es gibt, glaube ich, in Japan zumindest schon Leute, die in Familien reingehen und irgendwie bestimmte Rollen, es gibt es schon. Ja, doch. So. Also es ist so ein Blick in die Zukunft, der aber so plausibel ist,
dass man so ahnt,
wie dass es auch irgendwie einen kalten Rücken runterläuft. So. Und ich finde das als Debütroman, wo ja viele eigentlich nur über ihr eigenes Leben erstmal schreiben. Weil das
sehe ich ganz anders. Ich habe so viele Debütromane gelesen, so viele dystopische Romane, die Debütromane sind. Ich glaube, dass es häufig auch gar, also ich glaube, dass es fast andersrum ist, dass man oft mit so einer Idee sozusagen sich und auch vielleicht Verlage überzeugt, so ein Buch zu machen. Also ich habe jetzt von Thea Mantel Glühfarbe moderiert letzte Woche. Das ist auch ein Debüt und das ist auch ein total krass dystopisches Setting, was aber auch ganz viel mit dem zu tun hat und weiterspinnt, was wir sowieso schon haben. Und ich glaube, das ist ehrlich gesagt fast so ein bisschen, vielleicht ist es manchmal sogar leichter, was irgendwie in so eine Zeit zu setzen oder in so einen Kontext zu setzen.
Aber das ist interessant, dass du das sagst, weil
Empfindung, ich weiß nicht.
Ja, aber vor 5 Jahren oder so, da hätte man, glaube ich, wenn man jetzt so
einen Julia Verlag, von Lugardou hat mit Hochhausspringerin. Ja,
das war auch, das ist schon 2017
5 Jahre her, oder sowas. Ja.
Aber da war das so für Dystopien noch schwieriger. Ich finde, jetzt ist es vielleicht auch eine Dystopiezeit.
Ich bin manchmal so gegen solche. Ich weiß es nicht. Ich glaube, es gibt immer ein gewisses Dystopieinteresse. Also das kennen wir. Wir kennen ja Dystopien durch die letzten Jahrzehnte, die immer mal wieder Phasen haben und die auch gar nicht aufhören. Und jede Gesellschaft oder jede Generation schreibt sich wahrscheinlich eher so ihre eigene Dystopie. Ja. Und ich finde es halt lustig, weil wenn ich jetzt über die Dystopien nachdenke, die mir einfallen, sind es halt vor allem Frauen, die es schreiben. So, das finde ich ganz toll.
Ach, du liest auch nicht so.
Ja, stimmt. Das ist richtig.
Okay, Maria ist Lektüre und eine Dystopie für die Männerliteratur. Also ich finde, Amira Ben-Saoud hat die Gegenwart gut angeguckt, um auf eine Zukunft, da ist auch ganz viel Fiktionalisierung dabei, das ist gar nicht so eine Technik-Dystopie halt, ne? Aber sie macht es auf jeden Fall hochliterarisch, aber sehr, sehr, sehr gut lesbar und auch mit so einem ganz eigenen Ton. Also das ist echt ein extrem starkes Debüt. Amira Ben-Saoud, Schweben, im Zscholnay Verlag erschienen. Kein unabhängiger Verlag.
Stimmt. Aber ich habe jetzt wieder einen unabhängigen Verlag und ich habe eine schöne Geschichte, die mich zu diesem Buch gebracht hat und sie hat was mit Christine Koschmider zu tun. Und zwar hat Christine Koschmider Paula Bäumer übersetzt für den Weißbuchs Verlag vor 100 Jahren. Also natürlich nicht vor 100 Jahren, aber ist schon ein paar Jahre her.
Ist für Open Books?
Stimmt, für Open Books, nicht für Weißbuchs.
Für Rainer Hölschel.
Ja, für Rainer Hölschel, entschuldige.
Der war übrigens mal der Leihkampfverleger.
Okay.
Entschuldigung.
Nee, auch wichtig. für Open Books. Gut, dass du das gerettet hast. Ich habe hier in diesem Podcast schon mal einen Verlag verwechselt. Auf jeden Fall Paula Bomer, Baby und 9 Monate. Und das sind so Kurzgeschichten über Mutterschaft, die ich gelesen habe und die so einen nachhaltigen Eindruck bei mir gemacht haben und bei all der großartigen Literatur über Kinder haben und Nicht-Kinder haben und an Kindern verzweifeln und mit Kindern wachsen und alles, was an Gefühlsspektren auf der ganzen Breite dazugehören kann, habe ich immer gedacht, ich finde nichts, was so bissig und so gut ist und so literarisch wie Paula Bomer. Genau, und Christine Koschmider und Rainer Hölschel, die haben das eine auch gemeinsam übersetzt, die Kurzgeschichten. Und jetzt gibt es ein neues Buch von Katharina Bendixen. Es heißt Eine zeitgemäße Form der Liebe und ist in der Edition Nautilus erschienen. Und hier muss ich zum Beispiel sagen, dass mir das Cover leider gar nicht so gut gefällt, weil es ein bisschen aussieht, als wäre es ein Witzebuch.
Ja, ich finde, also es sieht auch aus wie so ein Jugendbuch. Ne?
Oder ja, also so, es ist, oder? Ist ein kniendes Kindergartenkind und es hat einen gemalten Wolfskopf. Und das ist, glaube ich, eine richtig gute Idee. Und wenn man dieses Buch gelesen hat, dann stimmt auch alles an diesem Cover. Aber wenn ich es so gesehen hätte, hätte ich gedacht, ist ein Buch über witzige Geschichten aus dem Kindergarten. Und was Katharina Bendixen macht, und nichts gegen Edition Nautilus, die ich wirklich auch heiß und innig liebe, aber was Katharina Bendixen macht, ist so eine krass gute literarische Erkundung von vor allem all diesen Randzonen, die Elterngefühle noch bedeuten können. Das kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Das habe ich bei all den großartigen Elternbüchern, die ich in meinem Leben schon gelesen habe, wirklich so noch nicht gelesen. Es sind ungefähr 30 Kurzgeschichten. Manche davon sind ein paar Seiten lang, manche davon sind eine halbe Seite lang, manche, da wiederholt sich das Thema oder die Figuren oder der Topos, manche sind auch regelrecht miteinander verwoben, aber ganz viele sind es auch nicht und man kann die sehr, sehr alleine lesen und die gehen so in die Abgründe, also sie nennt das, was sie da geschrieben hat, parentale Prosa. Mm. Und das finde ich einen richtig guten Begriff, weil es eben so hochliterarisch ist, was sie macht, weil sie sowohl ganz tolle Kurzgeschichten schreibt, in denen man sich völlig verliert, weil sie aber auch so sprachliche Experimente macht, weil sie WhatsApp-Chats aus Elterngruppen nachstellt, wo man fast in den Couchtisch beißen möchte, wenn man einen hat.
Weil das so realistisch ist?
Ja, aber auch, weil es so auf den Punkt ist und weil es so gut ist und weil es natürlich nicht einfach irgendwas Abgedrucktes ist, sondern in dieser Zuspitzung ist es so krass literarisch gelungen. Und es gibt zum Beispiel ein Wissenschaftskompendium, wo eine Wissenschaftskonferenz, wo sich eine sehr berühmte Wissenschaftlerin dafür ausspricht, dass man die Kinder einfach untereinander tauschen sollte, damit man zu einer zeitgemäßen Form der Liebe gelangen kann. Und es gibt Kurzgeschichten, die beginnen und man verliert sich sofort darin und man weiß nicht, wie sie endet. Und wenn sie enden, muss man kurz aufstehen und die Tür aufmachen und auf den Balkon gehen und irgendwie durchatmen, weil man das überhaupt nicht erwartet hat. Und das ist mir bei Kurzgeschichten ganz, ganz lange nicht so intensiv gegangen. Also es gibt schon einige, also gerade auch in unabhängigen Verlagen, so Kulturbooks, Camila Godova und so weiter, konnte das schon auch. Aber das ist alles Kurzgeschichten sind, die sich mit Elternschaft, aber auch mit dem Kindsein, also was macht das mit erwachsenen Leuten und ihren noch erwachseneren Eltern, das hört ja sozusagen, das Elternsein hört ja niemals auf. Und es gibt in der Form her so unfassbar realistische Geschichten, es gibt böse Geschichten, es gibt fantastische Geschichten, es gibt zum Beispiel so ein Mädchen, das sagt seiner Mutter, es hat sich irgendwas ins Ohr gesteckt, die Mutter lässt es untersuchen, ja, es ist vielleicht irgendwas Kleines drin, gehen Sie mal mit dem Kind schwimmen, es könnte irgendein kleiner Kern sein, fällt wieder aus. Diesem Mädchen wächst später eine Sonnenblume und die Mutter beschneidet diese Sonnenblume immer und irgendwann wird die erwachsen.
Vision, dass mir auch ein Apfelbaum aus dem Bauch wächst oder eine Melone oder sowas, weil ich die Kerne verstuckt.
Ja, und der wächst eine Sonnenblume aus dem Ohr und die Sonnenblume verwächst mit ihr und die macht auf, ich würde behaupten, die macht auf 5 Seiten das, was Handkerne die Vegetarierin macht. Und macht das so auf den Punkt, aber auch nochmal so anders. Man hat nicht das Gefühl, man hat es schon mal gelesen, sondern das geht auch in medizinische Momente rein, wo man die ganze Zeit denkt, das ist so eine Wucht, dieses Buch. Und deswegen nochmal kurz dieser Verweis aufs Cover. Ich hätte diesem Buch einfach ein Cover gewünscht. Eigentlich hätte das so ein, keine Ahnung, was ist so das literarischste Cover, was du dir vorstellen kannst? Also das hätte es auf jeden Fall verdient. Das ist ein ganz, ganz großartiges Werk über all die Abgründe von Elternschaft.
Auch für Nicht-Eltern geeignet?
Ja, ich glaube allerdings, dann macht es keinen Spaß mehr, welche zu werden.
Verhütungsmethode?
Ja.
Dieses Buch ist die beste Verhütungsmethode dieses Buches.
Also es gibt zum Beispiel diese immer wiederkehrende Geschichte von einer Frau, die sich daran erinnert, dass sie ihre Kinder gerade irgendwo vergessen hat, vor dem Supermarkt, im Fahrradanhänger irgendwie. Und dass sie dann aber feststellt, oh Mann, sie vermisst sie gar nicht. Und dann lebt sie einen Tag, als hätte sie keine Kinder und geht die auch gar nicht suchen und sagt niemandem Bescheid. Das sind so Abgründe, die auch natürlich die Existenz, also diese existenzielle Liebe.
Dass du deine Söhne manchmal vergessen hast irgendwo? Also diese Vision? Das, also.
Nein, man hat schlimme Visionen, dass man sie vergessen hat, denkt man immer.
Okay.
Das verlässt einen, glaube ich, gar nicht. Auch wenn sie dann erwachsen sind, denkt man immer, man hat sie gerade irgendwo vergessen. Aber nicht, dass ich es mir so gesehnt hätte. Aber ich kann trotzdem so relaten, so dieser naja. Moment, dass du so...
Das sind so Urängste, oder?
Genau.
Als Mutter,
so wie dass du immer aufwachst und sofort gucken gehen musst, weil du denkst, es liegt jetzt tot im Bett, weil es einfach aufgehört hat zu atmen.
Atmet es noch?
Ja, Bimme. und aber auch so, es gibt so richtig böse Geschichten. Es gibt auch Geschichten, wo die Kinder wirklich die Mistbienen sind. Ich kann es gar nicht anders sagen. Und wo denen auch schlimme Sachen... Kinder
sind manchmal unsympathisch.
Ja, wo denen auch schlimme Sachen passieren. Und ich rechne das Katharina Bendixen hoch an, dass sie sich da auch nicht zu leicht gemacht hat in einer... in so einem Wunsch nach Political Correctness und irgendwie immer dieses ganze Attachment, Parenting und wir müssen alles wahnsinnig verstehen, die hat die Kinder auch manchmal richtig so dargestellt, wie man sehr das befreit ist, darüber zu lesen, wie sie dargestellt
manchmal
werden.
Manchmal Kackpratzen auch einfach.
Hat er gesagt, ne? Ja. Katharina Bendixen, eine
nicht
Zeit...
Kackpratzen gesagt.
Nein, hat er gesagt. Eine zeitgemäße Form der Liebe, parentale Prosa bei der Edition Nautilus. Kann man super in kleinen Scheiben lesen, aber ich verspreche es euch, ihr habt das an einem Tag durchgeballert und seid froh, dass es Worte gibt für diese ganzen Gefühle rund um Elternschaft.
Früher, als du noch Buchhändlerin warst, da hast du immer gesagt, das muss man am Cover vorbei verkaufen.
Ja, das würde ich jetzt auch sagen. Wobei, es gibt bestimmt auch Leute, die das Cover ganz toll finden, aber ich habe kurz überlegt, also es hat auch so eine realistische, also es ist so lustig, weil es gibt diese eine Geschichte, da wird eine Kita beschrieben und dann gibt es halt vier Menschenkinder und zwei Säugetiere, das eine ist halt ein Reh, das andere ist ein Löwe, dann gibt es ein Reptil, das ist ein Varan, der hat einen Integrationsstatus. Also es ist auch witzig. Und natürlich hat dieses Cover auch eine Berechtigung, weil man versucht halt diesen Löwen so zu erziehen, dass das alles gut funktioniert in dieser Kita. Und der beißt halt gern. Sowieso beißen die Kinder sehr, sehr gerne in diesem Buch.
Das möchtest du es nachher mitnehmen? Das ist ein bisschen zu wörtlich genommen. Weil ich finde, so Cover legen ja auch immer eine Fährte in die Erwartungen hinein.
Ja.
Und das legt halt die Erwartung so, dass es ein Buch für Zehnjährige ist. So
ja, und vor allem, was ich
halt... Das ist halt gar nicht.
So ein bisschen unterstelle auch, es ist so hochliterarisch und das sieht so witzig aus. Und dieses Buch hätte so ein... Es hätte so aussehen müssen wie die Suhrkamp-Bibliothek, weißt du?
Ah, okay.
Da so literarisch ist Katharina Bendixens Sprache. Und das, finde ich, kommt bei dieser geschwungenen Schrift und so ein bisschen zu kurz. Aber ich möchte mich auch nicht an Covern aufhalten. Das hat weder Edition Nautilus noch Katharina Bendixen verdient. Kauft einfach dieses großartige Buch.
Ja. Die Frieda Paris hat vorhin geschrieben, an einer Stelle ist lieber alles, was glitzert, funkelt irgendwie. Kannst du dich erinnern?
Ja.
Die hätte auf jeden Fall dieses Cover in die Hand genommen. Genau. Wie sind wir eigentlich in der Zeit? Wie schnell muss ich jetzt reden? Wie? 10 Minuten noch? Okay, dann machen wir Natasha Brown jetzt ein bisschen kürzer. Die Natasha Brown ist vor einigen Jahren berühmt geworden.
Später angefangen.
Mit ihrem Roman Zusammenkunft.
Das war ich hab's
ihr
gelesen.
Debüt. Das hast du es im Podcast auch
garantiert.
Gesprochen? Weiß ich nicht. Vielleicht. Wir haben schon so viele Folgen, wir können es gar nicht sehen alle. Auf jeden Fall hat sie jetzt ein neues geschrieben, wieder ganz dünn, nur 150 Seiten.
Das ist das Schöne, manchmal auch.
Das ist für viele LeserInnen sehr freundlich. Von allgemeiner Gültigkeit heißt es auf Deutsch, ist bei Suhrkamp, der kleine unabhängige Verlag Suhrkamp, wir hatten nicht so viele Kinder. Entschuldigung.
Wir kriegen wieder LeserInnen-Post, weil die das ernst nehmen, was
so
du behauptest.
Ich hätte so gerne mal LeserInnen-Post.
Oh, bitte schickt es an Ludwig direkt.
Ja. Eva Bonnet hat es übersetzt aus dem Englischen und...
Ich liebe Eva Bonnet.
Natasha Brown hat von allgemeiner Gültigkeit, es fängt an mit einer Geschichte, wo ein Typ in einem Landsitz in England, auf so einer, das ist wie so eine Art Kommune, da findet ein Rave statt und von so einer Art, also die nennen sich... Utopisten oder sowas, oder Universalisten nennen die sich, also eine Community. Und die versuchen da so eine Art letzte Generation, linksalternatives Aussteigerleben, whatever, so Selbstversorgung und sowas. Und da gibt es einen Rave und auf diesem Rave, da kommt auf einmal einer oder schlägt einen anderen mit einem Goldbarren. So. Und es wird erzählt, diese Geschichte.
Das ist so typisch, das kann nur die sich einfallen lassen. Das ist so wahnsinnig toll.
Und es wird so erzählt, was da halt so passiert. Und dann ist dieser Typ, der den halt erschlagen hat, ist halt auf der Flucht. Niemand weiß so richtig, wer das ist. Und der andere hat dann aber doch überlebt irgendwie. Zwar schwerst verletzt, aber er hat überlebt. Und dann wird so erzählt, ja, wem gehört denn dieser Goldbahn? Und dann wird halt rausgefunden, okay, der gehört irgend so einem Banker, der so eigentlich aus einer eher unteren Schicht kommt und sich so ganz krass hochgearbeitet hat mit so eher so London-Style-Banker halt irgendwie. Man pokert halt auf irgendwelche Verluste von anderen Leuten und wird dadurch reich. Und auch so diese ganze Absurdität, ja, wieso hat er eigentlich einen Goldbahn als Privatperson so? Warum kauft man sich sowas? Wie viel ist sowas wert? Naja, wird so ein bisschen so diese ganze Geschichte entfaltet in einem Stil. Und das hat mich am Anfang sehr irritiert. In so einem Stil, in so einer Mischung zwischen Bild-Zeitung und Spiegel. Also so ein bisschen so reißerisch und so ein bisschen so.
Aber warte mal, das ist doch, ich überlege gerade, ob das zwei Pole sind.
Naja, nee, ich bin kein Fan vom Spiegel. Ich finde, Spiegel ist halt auch oft sehr reißerisch und so auf Effekt. Und man tut so, als hätte man recherchiert, aber zum Schluss geht es nur um Klicks. So das finde ich.
Also meinst du zwischen Bildzeitung und Sinn und Verstand?
Nee, schon, schon Spiegel. Also so auch so ein bisschen schlecht recherchiert an manchen Stellen vielleicht. Ich bin wirklich kein Fan vom Spiegel, aber noch viel weniger von der Bildzeitung. Aber also ist auf jeden Fall so ein Journalismusstil, der nicht sehr, richtig seriös rüberkommt. So. Und so wird diese Geschichte erzählt. Und dann ist das erste Kapitel zu Ende, diese Geschichte. Und dann auf einmal wechselt der Stil total. Und dann spricht auf einmal diejenige, die diesen Artikel geschrieben hat. Hanna heißt
sie. Hallo.
Die. So, genau. Und diese Hanna ist so Journalistin, war auch lange irgendwie sehr am Rumkrebeln und hat nicht so richtig Geld verdient mit ihrer Arbeit. Irgendwelche Upper-Class-Männer meistens haben die besseren Aufträge bekommen und sie nicht. Und da merkt man schon, okay, es geht halt irgendwie auch um Klasse und es geht darum, wer hat eigentlich Recht, in der britischen Gesellschaft nach oben zu kommen und wer nicht, wer muss immer unten bleiben. Und dann entfaltet sie so langsam die Geschichte hinter diesem Goldbarren-Attentat. Und da gibt es halt so ganz viele verschiedene Figuren dann. Also da geht es einmal um diesen, der sozusagen der Täter war. Mhm. Der ist der Sohn von einer Frau, die eine ganz berühmte Kolumnistin ist in Großbritannien, die so sehr, sehr provokante Kolumnen immer schreibt zum Thema Wokeness vor allen Dingen und Gleichberechtigung, Migration, immer so ein bisschen so den Stachel in die Wunde so legt, aber auf so eine Art von Hauptsache Aufmerksamkeit bekommen, aber auch immer so, man wird es ja noch sagen dürfen. So. Genau. Und da merkt man schon, okay, es geht um diesen Täter, der irgendwie so ein Schlürfi-Sohn ist und diese Mutter, die halt diese berühmte Kolumnistin ist. Dann geht es aber auch um denjenigen, dem der Goldbahn gehört hat. Und dann hüpft sie so in mehreren Kapiteln anhand dieser Hanna, die diese Recherche macht, so von beteiligter Person zu beteiligter Person und erzählt daran, wie so eine Art Gesellschaftsporträt Großbritanniens. Also wer hatte welche Chancen aufzusteigen und welche nicht. Und zum Schluss bleibt sie eigentlich ziemlich lange bei der Mutter des Täters. Die heißt Lenny und ist halt diese berühmte Kolumnistin. Und die hat im Buch ein Buch geschrieben, das heißt, Woker Kapitalismus. Und darin entwickelt sie die These, dass bestimmte Minderheiten qua Quote immer bevorzugt werden. Also wenn man zum Beispiel jetzt, also sie sagt das ganz drastisch, zum Beispiel wenn man eine lesbische schwarze Behinderte ist, hat man eher die Chance, in Londoner Unternehmen eingestellt zu werden als weißer Arbeitermann. So, ja, das ist auch so ein berühmtes Argument gegen Diversität und sowas. Mhm. Und sie entfaltet das so und kriegt damit aber enorm viel Klicks. Das ist ein total berühmtes Buch innerhalb der Geschichte. Und sie provoziert so und besetzt so diese Position einer, naja, diese Rettung des weißen Mannes letztendlich. So diese, oder auch diese Arbeiterklasse.
Und das war der Typ, der den Goldbahn gehauen hat.
Nein, die Mutter von dem.
Genau.
Also der Sohn hat halt, der hat diese idiotische Tat begangen, auch völlig sinnlos eigentlich. Es geht auch gar nicht um diese Tat eigentlich, sondern es geht eher darum, was eigentlich darum so an Kosmos passiert. So. Und am interessantesten ist wirklich die Mutter von ihm, diese Lenny. Und da gibt es auch zum Schluss einen ganz langen Dialog, wie sie auf so einem Literaturfestival irgendwo in der Provinz erklärt, was ihre Thesen sind und warum sie so provoziert. So. Und ich finde, da geht sie ziemlich nah in diese Richtung, habe ich mich so erinnert gefühlt an so Mito Sanyal, an dieses Identity. Mhm. Weil dann irgendwann hatte ich den Eindruck, gar nicht mehr so um Plot geht, sondern um These. Also darum, bestimmte Ideen, die gerade zirkulieren, an Figuren so ranzukleben
Das ist ja aber eigentlich nichts Gutes.
Weiß ich nicht, weil sie macht es schon so, dass, also die, das sind halt so blitzgescheite Figuren. Mhm. So. Und also ich habe auch meine Vorbehalte bei Mythos an Herr und Identity, muss ehrlich zugeben. Aber es ist ein Thesenroman, das muss man auf jeden Fall sagen. So, also sie,
wenn
sie
ich will, jetzt eine Autorin wäre und du würdest meinen Thesenroman attestieren, wäre ich gekränkt.
Ja,
oder?
Kann ich verstehen, aber es ist ein sehr guter Thesenroman. So, und auch so dieses, dass man anhand, also dann gibt es halt diese Upper-Class-JournalistInnen, also die KollegInnen von dieser Hanna, und die erzählen ja so, naja, du kannst halt auch einfach nicht so gut schreiben, du hast halt nicht diese guten Unis besucht und was, whatever. Das hat das auch zum Teil so an so was wie Dostojewski erinnert, der macht das auch. Da gibt es halt auch den einen, der halt der Progressive ist, den anderen ist es der Klerikale, dann ist der Zarist und sowas. Und jeder vertritt halt seine Rolle und argumentiert die. Und wenn die drei zusammen in einem Raum sitzen, dann entsteht halt eine Art von Gesellschaftsdiskurs und man kann dann halt überlegen, okay, hat eigentlich die andere Person, obwohl ich die eigentlich völlig verabscheuungswürdig finde in ihren Thesen, aber an manchen Stellen doch einen Punkt.
Würde also ich aber niemals Thesenroman nennen.
Doch irgendwie recht, also weil man will eigentlich alle Personen irgendwie auf eine bestimmte Art und Weise ablehnen.
Ja,
aber
es ist ja eine Gesellschaftsabbildung, die Dostojewski zum Beispiel gemacht hat.
Aber sie haben ja trotzdem recht.
Genau, und ich finde ja auch, dass die Frage ist, das, was Natasha Brown macht, also von Mythos an Herr, will ich das gar nicht reden, aber hast du da auch das Gefühl, das ist die Gesellschaft, die sie abbildet einfach? Oder geht es wirklich darum irgendwie, also Thesenroman klingt ja auch immer so, als wäre man irgendwie da bereit, auf Züge aufzuspringen, nur um gewisse Adjektive und
Ja, Tempo also, es ist, also sie läuft nicht in die Falle, was ja auch Mythos an Jalnis macht, sie opfert dieser These nicht die Komplexität, sondern zum Beispiel dieser Banker, der diesen Goldbahn hat, ne? Der wird halt so eingeführt als so ein Banker, der halt super, super reich ist und so eine idiotische Sache macht, wie sich einen Goldbahn kauft. Ne? Und dann wird aber erklärt, okay, wo kommt er her? Halt aus relativ einfachen Verhältnissen, wie hat er seine Kohle gebracht? Also er wird als eine gebrochene Figur eigentlich gezeichnet, eine dialektische Figur, also eine, die auch an manchen Stellen sympathisch ist, mit der man Mitleid hat. Und irgendwann kommt raus, der Goldbahn, sage ich nicht.
Gut.
Das müssen wir jetzt
lesen. Würde ich jetzt auch mal sagen.
Genau, und das ist auch das, wo Literatur ja geil wird.
Ja.
Wenn man einfach nicht auf seinen Urteilen sitzen bleiben kann, sondern wo man merkt, nee, warte mal.
Es bewegt sich jetzt was man eigentlich nicht bewegen wollte.
Ja, ich will mich doch bequem in meinen Sessel der Urteile setzen und dort alles vollfurzen und fertig. Aber so ist es nicht. Man muss aufstehen und sich immer wieder Gedanken machen, wie man halt bequemer sitzen kann. So. Und das macht sie auf 150 Seiten und so blitzgescheit. Und trotzdem kommt es am Anfang halt wirklich wie so ein Spiegelartikel daher. Man muss da so ein bisschen drüber
also
hinweglesen.
Also Spiegelartikel als Stilmittel, es wird vielleicht
das ist für mich eine Abwertung. Aber was genau meint ihr mit Thesenroman? Naja, wenn man zum Beispiel die These hat, dass die, was ich vorhin gesagt hatte, dass wenn man einen Migrationshintergrund hat, leichter in bestimmte Unternehmen reinkommt, als wenn man ein weißer Mann ist zum Beispiel. Also, dass man über eine Diversitätsquote mehr Chancen hat. Das ist eine These. Und dann gibt es halt eine Figur, die vertritt. Und eigentlich will man nur die These durchdrücken und quetscht die so an.
Ja.
Ich hoffe, dass ich das ein bisschen erklärt habe. So.
Ja, ich glaube schon.
Genau. Natasha Brown von Allgemeiner Gültigkeit im Surkamp Verlag erschien, übersetzt von Eva Bonnet.
Eva Bonnet, die Göttin.
Und dieses Cover glitzert so schön.
Ich habe gerade so rübergefühlt, weil ich gedacht habe, es müsste erhaben sein,
glaube,
weil
es sieht so aus wie Pantone, geprägt. Pantone Gold 5C Druck.
Profi einfach.
Ich habe es jetzt ja gelernt ein bisschen, mal keine Ahnung. Aber das ist schon schick. Warte, wer hat es gemacht? Notenzehren. Ah, natürlich.
Die hat auch die letzte Mareike Fallwickel Cover gemacht und sie hat auch Rachel Cusk gemacht. Ich liebe Notenzehren. Ich liebe auch die Cover von Behrenberg.
Ja.
Und zwar fast alle wirklich. Und ich bin so richtig, richtig heiß, frisch, neu verliebt in Christine Wunicke. Ist ein bisschen absurd, weil ich die immer ganz, ganz toll finde. Und jedes Mal, wenn sie ein neues Buch schreibt, denke ich, boah, krass. Oder wenn sie eins übersetzt oder wenn sie eine alte Lyrikerin wiederentdeckt für uns. Jetzt hat sie Wachs geschrieben. Wachs spielt kurz vor der Französischen Revolution und das erzählt die Geschichte von Marie Biheron und die kennt keiner von uns und das ist ein riesengroßes Problem, weil ich glaube, die war echt ein Crack. Die hat mit 15 Jahren Apothekers Tochter, Waisenkind angefangen, sich Leichen aus den umliegenden Krankenhäusern zu holen und daran rum zu anatomisieren, weil sie so beeindruckt und fasziniert war, wie der menschliche Körper funktioniert. Und als erwachsene Frau hat sie dann irgendwann lebensechte Wachsnachbauten gemacht. Also von Körpern, von Organen, von allem, was in uns sozusagen an
als Anatomie. Als Anschauungsmaterial.
Genau, als Anschauungsmaterial. Die hat eine Schwangere aus Wachs gemacht, die man auseinandernehmen konnte mit den Föten in verschiedenen Stadien. Also wirklich eine Künstlerin, Crack, eine große Gelehrte. Und ich habe von der noch nie gehört. Die gab es auch wirklich. Mhm. Und es gab auch Marie Basse-Porte wirklich, die ihre Lehrerin war, weil ihre Mutter natürlich meinte, du kannst nicht die ganze Zeit Leichen aufschneiden, aber du hast ein großes Talent, komm, geh doch zu dieser Zeichenlehrerin. Und Marie Basse-Porte war zu ihrer Zeit eine große Skizzenkünstlerin, die in den, es müsst ihr alles selber lesen. Zumindest ist ganz vieles daran, ganz pralles Pariser Vorrevolutionsleben. Man geht ganz tief in die Stadt herein und Christine Wunicke, und das ist, glaube ich, erfunden, dichtet diesen beiden großartigen Frauen eine intensive Liebesgeschichte an. Deswegen ist Wachs wirklich, also eine ganz große Lust zu lesen war dieses Buch. Wachs von Christine Wunicke bei Berenberg. Jetzt Christian Kracht in 2 Minuten.
Das habe ich nie.
Doch, schaffst du jetzt.
Wir haben ja eigentlich so ein bisschen die Tradition in diesem Podcast, dass wir selten eigentlich Bücher besprechen, die unsere Aufmerksamkeit noch nötig haben.
Das stimmt nicht.
Nee?
Ich glaube...
Also, oder nein, also wir besprechen selten Bücher, die sind überall hoch und runter besprochen werden, außer bei Umlaufbahn, aber...
Ja,
zum Beispiel. Aber also mein Ziel ist es schon, eher da das Licht drauf zu halten, wo eigentlich noch meiner Meinung nach
Natasha
zu wenig...
Natasha Brown, Spitzentitel bei Surkamp.
Ja, ist es?
Naja, zumindest einer der Übersetzungsspitzentitel.
Jetzt hast du meinen ganzen Intro...
Ja, so ernsthaft müssen wir sein. Aber jetzt hast du mal einen richtig unbekannten Typen entdeckt.
Ich habe mir wirklich gedacht, wie ich das jetzt hier im Podcast erklären kann. Das ist Christian Kracht. Genau, das ist ein ganz unbekannter Autor.
Sag doch, dass du Fan bist.
Ja, ich freue mich auf jeden neuen Christian Kracht-Roman, weil ich finde, das ist einer der besten Gegenwartsautoren in deutscher Sprache. Obwohl ich habe ja wie alle anderen mit Faserland angefangen und fand das ja nicht so toll. Aber dann habe ich 1979 gelesen und seitdem war ich Fan. Weil auch in 1979 jemand, ein Mensch in eine Situation geht, wo er eigentlich bis an die Grenze seiner Existenz sich eigentlich so wie oder mehr oder weniger bewusst selbst zerstört. So. Und das ist auch einer der Teile, die Christian Krachts neuem Roman, eine Rolle spielen. Der spielt auf 2 Zeitebenen. Die eine ist so eine Gegenwart, wo ein Interior Designer, der auf den Orkney-Inseln wohnt in Schottland, gebeten wird, in Norwegen eine Serverfarm weiß zu streichen, in einem perfekten Weiß. Also schon relativ absurd als Überlegen.
Verloren.
Und die zweite Erzählebene ist wie diese gleiche Figur, aber irgendwie 1000 Jahre eher. In so einem Mittelalter-Setting in einem Wald rumschleicht.
Jetzt hast du mich wieder.
Und von einer 10-Jährigen angeschossen wird, die gedacht hat, er ist ein Reh. So. Im Quartett wurde irgendwie ein Bambi-Setting vorgeworfen. Ich finde das gar nicht so Bambi-mäßig. Und dann kommen die Schergen des Herzogs, die bringen die alle um, die beiden. Und dann hauen sie halt ab. So, und laufen immer weiter in den Süden, und im Gegensatz zu uns hier in Westeuropa ist dort, wenn man in den Süden läuft, wird es immer kälter und kälter und kälter, und es gibt immer weniger Pflanzen, es gibt keine Tiere mehr, die wissen eigentlich gar nicht so richtig, wie sie sich ernähren sollen, diese 10-Jährige und dieser Interior Designer, der eigentlich 1000 Jahre später gelebt hat. Und mich hat das sehr erinnert an so Cormac McCarthy, die Straße. Das ist ja so auch eine Männer.
Das ist aber ehrlich gesagt ein leicht geschossenes Reh.
Es ist ein leicht geschossenes, genau, aber...
about leicht geschossenes Reh, das hat damit jetzt gar nichts zu tun. Das ist ja
auf jeden Fall dieses durch eine völlig unwirtliche Landschaft gehen und versuchen zu überleben und sich einander irgendwas zu geben. Und dann, ich finde, da ist ganz, ganz viel Christian Kracht aus anderen Romanen auch drin, also ein bisschen was aus 1979 natürlich, aber auch aus, es geht auch darum, welchen Pullover, welches Material man hat und sowas.
Ich habe Imperium geliebt.
Das fand ich eher der Schwächere. Genau, aber ich liebe er, es ist ein grandioser Wurf, und alles, was Philipp Tingel am Literarischen Quartett gesagt hat, stimmt nicht über diesen Roman, sondern bitte, ich kann es euch nur empfehlen, lest das. Das ist deutsche Literatur.
Ich weiß überhaupt Bestform. Nicht, wer hier das Literarische Quartett guckt, habt ihr ja alles gar nicht nötig. Auf jeden Fall vielen Dank, dass ihr dabei wart.
Das Literarische Duo. Danke für euer Zuschauen. Einen schönen Abend euch.
Tschüss.
Das war Lauschwitz Berlin, der Literaturpodcast.
Live aus der Staatsbibliothek Berlin. Vielen Dank fürs Zuhören.
Wir hören uns im nächsten Monat.